Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats. Ach ja, was habe ich nicht alles für gute Absichten? Und ich meine auch alles nur gut. Und ja, am Ende soll dann das Beste daraus entstehen. Nur komisch, mein Gegenüber versteht das nicht immer so ganz, so richtig. Könnte vielleicht an meiner Kommunikation liegen. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Vielleicht ist euch das aber schon mal begegnet bei eurer Chefin, bei eurem Chef. Oder ihr seid selbst Führungskraft und habt selbst gemerkt, ja gut, von der guten Absichten hin zu messbaren Erfolgen ist noch ein richtig langer Weg. Dabei sind doch alle so glücklich, wenn erstmal die Strategie steht, die ganzen Meetings durch sind und endlich CI, ID, alles feststeht. Ja, aber dann geht eigentlich die Arbeit so richtig los. Wie sie losgehen kann, gerade für den Mittelstand, um dann eben auch gelungen zu sein am Ende. Das ist das Thema heute in Campus Beats. Schön, dass du wieder auf Play gedrückt hast. Hier ist wieder Andrea Peters, die neugierigste Journalistin unter dem Podcast Himmel. Und wenn ihr auch noch Fragen habt, dann stellt die doch gerne auf Social Media oder www.campus.de/podcast. Und bevor ihr das macht, könnt ihr aber jetzt erstmal mit mir zusammen begrüßen meine beiden Gäste von heute. Herzlich willkommen Benjamin Niethammer und Erik Strauß. Hi, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Dankeschön. Hallo.
Das Buch heißt Von guten Absichten zu messbaren Erfolgen, wirksames Umsetzungsmanagement im Mittelstand von Marc-René Färber, Hans-Joachim Grabo, Benjamin Niethammer und Erik Strauß. Und zwei der Autoren habe ich jetzt live und in Farbe vor mir sitzen. Erik Strauß. Sie sind gerade in Dortmund. Wie ist denn in NRW gerade so die wirtschaftliche Stimmung?
Ich würde sagen, positiv formuliert, man hat jede Menge Chancen gerade vor Augen, was man alles anpacken sollte. Und dementsprechend ist es geprägt von freudiger Erwartung, was da nächstes Jahr kommen mag und möglichst viele Chancen ergreifen wollen.
Oder wie Life-Coaches heutzutage auch sagen, wir dürfen die Herausforderungen annehmen oder so ähnlich. Was ich aber sehr schön finde, in Ihrem Buch geht es sehr konkret wirklich darum, was kann ich machen, um im Umsetzungsmanagement nach vorne zu kommen? Deswegen erstmal die Gretchenfrage, Benjamin Niethammer. Was ist denn Umsetzungsmanagement erstmal?
Also wir verstehen unter dem Umsetzungsmanagement einen methodischen Ansatz, wie aus einem Konzept, das vorher im Kreis vieler Beteiligten beschlossen wurde, in der anschließenden Phase der Umsetzung möglichst große Erfolge und das Konzept vollständig wirksam umgesetzt werden kann. Dafür legen wir auch einen großen Wert auf den Begriff Management, denn es erfordert Führung und Orchestrierung, damit entlang dieser Methodik die Erfolge dann schlussendlich auch eingefahren werden können.
Ich höre da schon so ein bisschen raus, das läuft wohl nicht immer so rund, oder sonst hätte es das Buch ja auch nicht geben müssen, oder, Herr Niethammer?
Es gibt ja verschiedene Studien, die vor allem aus dem angloamerikanischen Raum eine Erfolgsquote zitieren von nur 30% und 70% der Umsetzung, die scheitern. Das lässt auf jeden Fall Raum für eine große Optimierung. Wir haben selbst ja eine Studie durchgeführt mit der Universität Witten-Herdecke zusammen mit dem Professor Strauß im deutschen Mittelstand ganz spezifisch und dort eine Erfolgsquote von 62% festgestellt. Die ist da ein Stück weit höher als die viel zitierte Quote von 70% des Scheiterns. Aber auch hier im deutschen Mittelstand sehen wir sowohl aus der Praxis als auch aus der Studie deutlichen Raum für Optimierung.
Mhm. Erik Strauß, jetzt sind Sie der Mann der Wissenschaft auch so ein bisschen von der Uni Witten-Herdecke. Was sind denn so die FAQs, die Sie in Ihren Umfragen, in den Forschungen ja immer wieder gestellt bekommen von Unternehmen oder auch die Sorgen, die es im Mittelstand gibt rund um das Thema?
Ich glaube, die generellen und häufigsten Fragen unterscheiden sich gar nicht so stark zwischen Mittelstand und größeren Konzernen. Es geht meistens darum, was sind denn die Erfolgsfaktoren? Was muss ich denn genau machen? Worauf muss ich meinen Fokus legen? Und da ist etwas, was wir speziell uns angenommen haben, dass man sagt, gut, am Anfang gibt es großen Enthusiasmus für Umsetzungsvorhaben, viele Ideen, viel Energie. Und dann ist es ja sehr erstaunlich, dass am Ende eigentlich nur so wenige Umsetzungsvorhaben auch tatsächlich Erfolg haben. Und das ist etwas, was bei den typischen Fragen nur selten vorkommt, quasi, dass man unterscheidet zwischen den verschiedenen Phasen, die so eine Umsetzungs- oder Transformationsprojekt hat. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir mit Hilfe unseres Ansatzes immer weiter stark verdeutlichen wollen, dass es verschiedene Phasen gibt, in denen unterschiedliche Anforderungen an alle Beteiligten anstehen. Und dass es immer wieder wichtig ist, sich klarzumachen, wo stehe ich gerade, welche Menschen brauche ich, welche habe ich mitgenommen, welche habe ich nicht mitgenommen. Wir sind auch klar, man kann nicht immer jeden und alle mitnehmen, das ist auch klar, ja, aber dass man trotzdem so einen Überblick behält und nachher gemeinsam weiter voranschreitet.
Wo bleibt denn der ganze Schwung, wenn der dann am Anfang da ist? Und wie wichtig ist es vielleicht auch, den mitzunehmen, Herr Strauß?
Wo bleibt es? Eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt viele Initiativen, die verzetteln sich nachher im Klein-Klein. Also da wird zu sehr im Detail gearbeitet, was natürlich manchmal sehr wichtig sein kann. Aber damit das große Ganze erreicht wird, muss auch regelmäßig wieder einen Schritt zurückgegangen werden, um sich anzuschauen, wo stehen wir jetzt eigentlich, wie gehen wir voran. Dieser Schwung kann auch genau dadurch aufrechterhalten werden. Und das haben wir auch herausgearbeitet in meinem Ansatz, dass es verschiedene Phasen gibt, in denen dann auch dieser Schwung wieder erneut, wie soll ich sagen, wiederbelebt werden sollte. Ja, beispielsweise, indem man Teilerfolge feiert. Ja, das ist aber gleichzeitig wieder ein schönes Beispiel für eine notwendige Balance. Nicht zu früh den Erfolg feiern. Ja, ansonsten lehnt man sich zu stark zurück, aber auch nicht zu spät feiern, weil ansonsten irgendwann die Puste ausgeht und nicht mehr genügend Energie da ist.
Benjamin Niethammer, wie kann denn dieses Feiern und wie kann auch dieses Abwägen zwischen, wann ist der Moment gekommen im Team, aussehen in einem mittelständischen Unternehmen? Haben Sie da vielleicht auch ein Beispiel aus der Praxis, damit wir das mal so mit Leben ein bisschen füllen können auch?
Also für uns ist ein ganz wichtiges Instrument der Lenkungsausschuss, den wir in unseren Projekten monatlich durchführen und dort zunächst der Fortschritt vergemeinschaftet wird mit allen Projektleitern, also nicht nur bilateral zwischen Projekt und Vorstand, sondern alle Projekte, die an dem Umsetzungsprogramm arbeiten, kommen zusammen, berichten über einen Fortschritt. Und das ist das erste Gremium, wo man dann gemeinsam feststellt, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob man die Fortschritte erzielt oder ob es irgendwo größere Hindernisse gibt. Ausgehend von diesem Gremium erfolgt dann die Kommunikation in das Unternehmen, in die Bereiche und dann auch dort wirklich eine wahrnehmbare, positive Grundstimmung, die vermittelt werden muss vom Management, dass auch wirklich das gesamte Unternehmen wahrnimmt, dass man mit der neuen Strategie, die man sich zum Ziel gesetzt hat, auf dem richtigen Weg ist. Das gibt Sicherheit und das gibt Schwung für die nächste Phase.
Von guten Absichten zu messbaren Erfolgen heißt Ihr Buch. Und was ich auch herausgelesen habe, das ist neben diesen sieben sehr nützlichen Werkzeugen eben über die Transformation, Umsetzungsmanagement, vor allem auch diese drei Begriffe Menschen, Strukturen und Performance. Mag einer von Ihnen oder Sie gemeinsam vielleicht das auch mal nochmal erklären, wie das ganz genau reinpasst jetzt in das, worüber wir sprechen?
Es war ein Ansatz von uns, erstmal zu schauen, was gibt es denn an zentralen Erfolgsfaktoren über verschiedenste Umsetzungskonzepte, die es schon in der bisherigen Praxis und auch Wissenschaft gibt. Und wir konnten nach einer sehr ausführlichen Analyse herausarbeiten, dass es sich im Prinzip auf drei wesentliche Faktoren reduzieren lässt, nämlich Strukturen, Menschen und Performance. Und wie diese drei vor allen Dingen zusammenhängen, und das ist das, worauf wir uns im Ansatz konzentrieren. Worum geht es nun ganz konkret? Ja, Strukturen sind die sozusagen Rahmenbedingungen, in denen Menschen ein Transformationsprojekt umsetzen müssen. Das hat was mit dem Budget, was zur Verfügung steht, zu tun. Das hat was mit den Informationsstrukturen. Wie kommuniziert man miteinander? Wie schafft man Transparenz? Ja, was für Regeln gibt es für die Transformation zu tun? Dann, wir müssen die Menschen mitnehmen, ja, weil noch so viel Papier beschrieben, hilft gar nichts, wenn sich die Menschen in ihren Handlungen nicht verändern und ihren Einstellungen nicht verändern. Dementsprechend sagen wir, neben den richtigen Strukturen, die angepasst werden müssen, müssen wir die Menschen zentral die ganze Zeit mitdenken. Und zu guter Letzt das Thema Performance. Es ist wichtig für Menschen, gerade wenn es sich um längere Transformationsprojekte handelt, dass man immer wieder eine Standortbestimmung vornimmt. Also misst, wo sind wir denn gerade? Wo wollen wir hin? Einfach um eine Orientierung zu geben. Da kommt es jetzt nicht 100% auf die Nachkommastelle oder die Zahl als solche an, sondern es geht, damit man so einen groben Richtwert hat. Sind wir noch auf dem, sozusagen, peilen wir immer noch den richtigen Nordstern an und sind wir auf dem richtigen Weg? Und was uns vor allen Dingen eine große Bedeutung oder was eine gute große Bedeutung zukommt, ist, dass wir diese Verzahnung miteinander aus den verschiedenen Erfahrungen der beteiligten Autoren wirklich in den Vordergrund stellen. Das heißt also, warum brauche ich denn die Strukturen für die Menschen? Wie beeinflussen die Menschen die Strukturen? Warum brauche ich eine Performance-Messung, ja, wenn ich auch eigentlich die Menschen in den Vordergrund stelle? Genau dieser Verzahnung haben wir uns ganz besonders stark gewidmet. Und sind davon überzeugt, dass diese enge Verbindung miteinander auch wirklich den wesentlichen Erfolgsfaktor für das erfolgreiche Umsetzen von Projekten darstellt.
Ich würde hier noch mal gerne tiefer nachhaken.
Beat on Repeat.
Also wenn ich dieses Beispiel jetzt mal in das Beispiel Hotellerie einbringe, ja, ein Hotel möchte sich vielleicht neu aufstellen, da gibt es einmal den Hoteldirektor, da gibt es die Mitarbeitenden, da gibt es aber auch die Restaurantleitung und so weiter und so weiter. Die haben eine Idee, die möchten was verändern und die Mitarbeitenden müssen das Ganze am Ende umsetzen. Jetzt stelle ich mir das schwierig vor, wenn eine Mitarbeiterin das umsetzt und dann aber auch kontrolliert wird, sage ich jetzt mal, dass etwas gemessen wird, dass die sich nicht so vorkommt. Ich werde hier einer Gehirnwäsche unterzogen oder ich werde ständig kontrolliert. Wie kann das also aus einem Guss gelingen, wenn ich jetzt so an mittelständische Unternehmen denke? Haben Sie da vielleicht einen Tipp, auch wie das Ganze ja menschenfreundlich gestaltet werden kann und weniger so auf diese Messapparate ausgerichtet?
Ja, also ganz konkret, Messung wird immer sehr häufig mit Kontrolle gleichgesetzt, aber es ist auch eine Lernmöglichkeit oder eine Aufzeigen von möglichen Optionen, was zu tun ist. Und das ist das, was bei uns eigentlich im Vordergrund steht. Also gar nicht so sehr das entmündigende Kontrollieren, ja, sondern vielmehr das, ich habe eine eigene Orientierung, ich habe so ähnlich wie ein GPS, ja. Also ich habe einen Weg eingeschlagen, ich habe ein Ziel eingegeben und ich muss ab und zu mal schauen, wie ich denn eigentlich gerade auf dem Weg unterwegs bin, um eventuell nochmal eine Korrektur meines Weges einzuschlagen, dass ich mein Ziel, auf das ich mich ja auch committed habe, das auch vergemeinschaftet worden ist, weiterhin gut erreiche. Und das ist was, glaube ich, was sehr menschenfreundlich ist, wenn man das so sieht. Und das ist natürlich eine Führungsaufgabe, die Messung nicht so zu sehen, als dass ich kontrolliere und wenn du abweichst, dann gibt es Ärger, sondern es muss klar im Vordergrund stehen, wir haben gemeinsam ein Ziel gesetzt, das heißt, schauen, dass wir das bestmöglich erreichen. Und alle Beteiligten sind auch sich einig, dass der perfekte Weg vorher nie ganz feststeht. Es gibt eine Idee, wie man laufen sollte, aber wie das immer so im Leben ist, da gibt es die eine oder andere Bodenwelle, da muss man mal ausweichen. Und das muss gemeinsam im Führungsteam auch nachher gelebt werden.
Okay, jetzt verstehe ich auch, dass es eigentlich eine Chance bietet, um auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Freiheit zu geben, der Kreativität. Und so kann ja dann richtige, wirkliche Entwicklung erst entstehen. Herr Niethammer, haben Sie das auch so aus der Praxis oder aus Ihrer Erfahrung heraus auch gesehen, dass dass es genauso gelingen kann?
Ja, absolut. Vielleicht auch um das Beispiel nochmal aufzugreifen mit dem Hotel, ist ja was ganz Wichtiges, was Professor Strauss gerade sagte, dass diese, jetzt bleiben wir bei der Restaurantleiterin, die verantwortlich ist für die Umsetzung des Konzepts im Restaurant und die Restaurantumsätze beispielsweise mit einer neuen Zielgruppe verantwortet. Uns ist es immer ganz wichtig, dass diese Dame dann in der Konzepterstellung dabei ist und sich selber das Ziel setzt, ja genau, ich halte das für den richtigen Weg, ich halte auch die Zielerreichung der Restaurantumsätze für erreichbar und realistisch und ich habe auch schon drei Ansätze, wie ich die erreichen kann. Und dann ist es von ihr eine ganz proaktive, im Normalfall, wie wir das erleben, und ganz natürliche Haltung zu sagen, ich will dann aber auch immer jeden Monat draufschauen, ob das Konzept noch richtig ist, ob ich die richtigen Kunden erreiche mit meinem Restaurantkonzept oder ob ich irgendwo eine andere Marketingmaßnahme mache oder neue Zielgruppen ansprechen muss oder meine Preise vielleicht nicht zu den Kunden passen, die ins Restaurant kommen. Dann ist das nicht eine Aufgabe, die ich hier über den Kopf stülpe und sage, mach mal, das ist deine Aufgabe. Sie ist nicht überzeugt und dann quäle ich sie noch mit Zahlen. Kommt ganz, ganz natürlich aus ihr selber raus, weil sie ja das Konzept mitträgt.
Also es muss natürlich die Voraussetzung haben, dass die Führungskraft, ich sag mal so, lange leinen lässt und dann auch mal diese Transformation geschehen lässt. Ist das in der Praxis wirklich so? Also gibt es das in Deutschland im Mittelstand bereits so oder sind viele noch zu verkopft, zu ängstlich vielleicht?
Ich würde sagen, wir erleben davon bis von zu kurzer Leine, von richtiger Leine und von zu langer Leine, weil eine zu lange Leine ist ja auch nichts. Wenn man merkt, das Konzept funktioniert nicht, ist es auch wichtig, auch beschreiben wir in unserem Buch, rechtzeitig die Adjustierung einzuleiten und nicht zu lange an einem falschen Konzept festzuhalten. Dann ist auch mal wieder wichtig, als Führungskraft die Führung zu übernehmen, entsprechend des Dirigenten bei dem Orchestrierungsbeispiel und wieder in die richtige Bahn zu lenken und dabei auch die verantwortlichen Mitarbeiter mitzunehmen.
Jedes Projekt braucht eine Projektleiterin, ein Projektleiter. Bei meinen Podcast-Projekten, sage ich jetzt mal, gibt es da digitale Helferlein, ja, irgendwie, und wir sind in einem Team, wir können uns irgendwie ganz gut digital connecten. So ein Projekt, wenn wir jetzt mal wirklich bei der Hotellerie oder Gastronomie, wie auch immer, oder Autohändler, was auch immer bleiben, braucht es doch in meinen Augen eine eigene Position, die sich dann darum kümmert. Also eine Projektleiterin, ein Projektleiter, muss so eine Stelle geschaffen werden? Hole ich mir die von extern? Wie kann ich das als Führungskraft überhaupt managen?
Das ist aus meiner Sicht insbesondere für den Mittelstand eine wichtige Frage. in denen Unternehmen, sagen wir mal, zwischen 50 und 500 Millionen Euro Umsatz oder klassischer Mittelstand, gehobener Mittelstand, jetzt auch nicht unendlich viele Ressourcen vorhanden sind. Da geht es nicht immer darum, extra Projektleiter für diese Umsetzungsprojekte einzustellen oder zu suchen. Oftmals übernehmen diese das dann parallel zu ihrer Linienfunktion oder operativen Verantwortung. Deshalb sind wir auch der Meinung, dass diese Umsetzungsmethodik für den Mittelstand pragmatisch ausgelegt sein muss und nicht so verkopft, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Herr Strauß, haben Sie auch auf Ihrem Weg oder in Ihrer Forschung oder in Gesprächen vielleicht bei Events so ein paar Beispiele schon erlebt, wo das richtig gut geklappt hat, wo Sie dann auch überrascht waren und dadurch vielleicht auch neue Impulse gefunden haben, wie man es anders machen kann?
Ja, also ich würde mal von vorhin sagen, der deutsche Mittelstand ist schon in vielen Bereichen häufig modern unterwegs. Also ich würde das Bild nicht zu verkrustet, zu altmodisch zeichnen wollen. Wie Benjamin Nielsen mal gesagt hat, gibt es natürlich von bis, aber ich würde mal so sagen, die Mittelständler, die als Grundlage auch und Inspiration für gutes Umsetzungsmanagement stehen, sind da auf einem sehr guten Weg, sind sehr affin für neue Technologien, die man einsetzen kann, die helfen auch die Kommunikation schlank zu halten, die helfen die Orchestrierung über flache Hierarchien hin gut zu organisieren, ja, und dass es auf dem Laufenden bleibt. Und was ich da an Beispielen gesehen habe, ist, es ist häufig eine super Position, beispielsweise Projektmanagement Office, ja, für Absolventinnen und Absolventen, die relativ frisch von der Universität kommen, dementsprechend noch nicht die ganz hohen Gehaltsforderungen so haben, die man mit Berufserfahrung dann schon eher fordern kann, und werden aber mit einer super spannenden Stelle quasi gewonnen für ein Unternehmen, ja.
Ja, wenn ich mit Leuten arbeite, die halb so alt sind, die wissen ganz anders, Social Media zu nutzen. Die kennen ihre Themen. Die wissen auch, wie man vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestimmte, ja, Gimmicks irgendwie geben kann, ja, was die auch am Unternehmen hält, damit die Mitarbeitenden dann eben Fans werden. Ist das ein großes Thema im Mittelstand, dass die Leute auch ganz anders mit ihren Unternehmen verbunden sind? Was haben Sie da für Erfahrungen, Herr Strauß?
Ja, also die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen ist schon, würde ich sagen, durchschnittlich sehr hoch. Es gibt es natürlich auch bei größeren Konzernen, aber im Mittelstand aufgrund der, sagen wir mal, eher familiäreren Atmosphäre ist da die Identifikation hoch. Das sieht man auch immer wunderbar an den typischen Verweildauern im Unternehmen, also relativ lang tendenziell. Ich glaube, das macht auch genau das Spannende aus. Man muss immer wieder Impulse von außen holen. Ich glaube, was die jüngere Generation dann berücksichtigen muss, ist, dass es natürlich auch gewisse etablierte Strukturen gibt, gewisse Ängste auch von älteren Mitarbeitenden, wenn alles auf links gedreht wird, da muss man auch ein gewisses Fingerspitzengefühl durchaus vorweisen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man eine Kombination cross-funktional auch mal über verschiedene Altersgruppen in so einem Projektmanagement-Team hat, die einfach eine sehr holistische Sichtweise auch auf das Mitnehmen von Menschen ermöglichen, weil nicht unbedingt jeder Mittelständler ist Social Media affin, ja, und nicht umgekehrt sollte jeder Mittelständler Social Media komplett ausschließen. Ja, so ist es,
Ja, oder
glaube ich.
künstliche Intelligenz, da möchten die einen alles füttern und die anderen sagen, Moment mal, es gibt auch noch den Datenschutz, ne? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Jetzt habe ich, Herr Niethammer, auch noch im Kopf, dass sie diese Roadmap sehr, sehr wichtig ist, ne? Also wo stehen wir, wo wollen wir hin? Vielleicht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein wirkliches Bild davon haben, was muss denn bei einer Bestandsaufnahme im Mittelstand da sein? So ein paar Kernpunkte vielleicht, können Sie die nennen?
Ja, sehr gerne. Wir nutzen diese Roadmap insbesondere für eine Initialisierungsphase. Möchte ich vielleicht auch nochmal drei, vier Sätze zu sagen. Wenn man die klassische strategische Literatur sich anschaut, stellen wir am meisten sogar fest, die Umsetzung kommt sehr, sehr kurz. Also klassische Strategiebücher bestehen zu 80% aus der Strategiefindung, dann nur 20% die Strategieumsetzung, mal so ganz grob. Und es sind zwei Phasenmodell. Erst wird das Konzept erstellt und dann wird es umgesetzt. Wir haben da konzeptionell eine Phase dazwischen gesetzt, das ist die Initialisierungsphase. Die dient der Auftragsklärung und der Einbindung der Mitarbeiter und Verantwortlichen. Was passiert da? Diese 7 Buchstaben der Roadmap stehen jeweils für eine Aufgabenstellung. Die Teams werden zusammengestellt, die Organisationsformen, wie man die Umsetzung steuert, auch die Governance regelt, wird definiert. Und die Maßnahmen, die im Konzept eher grob angelegt sind und beschrieben sind, werden nochmal eine Ebene tiefer gelegt und operationalisiert. Und das von Professor Strauß angesprochene Maßnahmencontrolling für die Performance-Steuerung wird aufgebaut, um auch die Messbarkeit sicherzustellen.
Und wer mehr wissen möchte und das Ganze mal angehen möchte, kann auch mal durchs Buch blättern, von guten Absichten zu messbaren Erfolgen. Wirksames Umsetzungsmanagement im Mittelstand. Und die zwei, die mit am Erfolg des Buches zu tun haben, sind Benjamin Niethammer und Erik Strauß, jetzt gerade bei mir im Gespräch. Grüße gehen raus an Marc-René Färber und Hans-Joachim Grabow, die auch an dem Buch mitgearbeitet haben. Und es gibt noch einen Menschen, den möchte ich Ihnen jetzt einmal nicht vorstellen. Sie kennen ihn alle, Zuhörerinnen und Zuhörer sowieso. Hier ist aus dem Lektorat Patrick Ludwig. Viel Spaß.
Offbeat. Bei Buchprojekten mit mehr als zwei AutorInnen kann es schon mal komplizierter werden. Lange Abstimmungsschleifen, intensive Textarbeit, um die unterschiedlichen Schreibstile anzugleichen, verschiedene Meinungen, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Das sind normalerweise ein paar typische Herausforderungen, mit denen das Lektorat in solchen Fällen zu kämpfen hat. Nicht so in diesem Fall. Herr Färber, Herr Grabow, Herr Niethammer und Herr Strauß haben mir gezeigt, dass es auch anders laufen kann und sich auch solche Projekte reibungslos zu einem Buch entwickeln können. Mich würde interessieren, ob Sie sich untereinander immer so einig waren, wie Sie mir gegenüber aufgetreten sind.
Es war ja wieder, dass Patrick Ludwig richtig nochmal nachhaken möchte. Ja, Frage gebe ich weiter.
Ja, absolut. Also es hat super viel Spaß gemacht und es war einer der Gründe, warum wir diesen Praxis-Wissenschaftstransfer und diese Verbindung gesucht haben, weil wir im Vorgespräch ganz, ganz häufig festgestellt haben, dass wir vom Mindset her sehr, sehr eng beieinander sind. Und dann war das Miteinanderarbeiten eigentlich relativ einfach, würde ich sagen. Na klar, man muss es in den Alltag integrieren. Ich glaube, das war die höchste Herausforderung, dass man so ein Buch, was sich nicht mal eben schreibt, noch irgendwo mit einplant. Aber die Themen und die Sichtweise darauf, da waren wir uns eigentlich immer relativ einig, oder Benjamin, würde ich sagen.
Absolut, kann ich genauso bestätigen. Es war immer eine große Freude, wenn wir auch diskutiert haben, uns einem Kapitel genähert haben, unsere Meinung gegenseitig befruchtet haben. Klar, wir hatten unterschiedliche Perspektiven und das haben wir ja auch in dem Buch in unterschiedlichen Kapiteln auch zu Schwerpunkten gemacht. Die wissenschaftliche Perspektive und die Perspektive aus der Praxis und auch diese 20 Zugänge aus Literatur, die wir gegen den Dreiklang gehalten haben und gespiegelt haben. Da waren diese drei Sichtweisen jeweils sehr, sehr wertvoll von uns vier Autoren. Und da sind wir der Meinung, haben wir ein gutes Werk geschaffen. Und die Schreibstile haben wir am Ende auch noch ganz gut angeglichen bekommen, hat der Ludwig schon recht.
Ja, sehr schön. Wir haben bestimmt auch den einen oder die andere Zuhörerin und Zuhörer dabei, die eben festangestellt sind oder irgendwo in einem Unternehmen schon langjährig freischaffend mitarbeiten oder so. Wie gehen die das denn jetzt an? Also legen die jetzt einfach ihr Buch dem Chef auf den Tisch, so nach dem Motto, so als kleiner Wink mit dem Zaunfall oder was sagen sie? Wie kann man vielleicht auch als Angestellter im Team so ein bisschen Dynamik reinbringen und das Ganze anschubsen?
Also der Ansatz, das Buch auf den Tisch zu legen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, durchzublättern und vor allem in dem hinteren Kapitel die sieben Tools sich zur Anwendung zu bringen, ist ein wertvoller Vorschlag. Aber ansonsten hilft das in unserer Erfahrung auch immer mal versuchen, was anders zu machen als bisher, wenn man mit den Umsetzungserfolgen nicht zufrieden ist. Und einfach mal im Führungskreis oder im Team zusammenzusitzen und einen Rückblick zu machen und sagen, was war denn bei den vergangenen Umsetzungen erfolgreich? Waren wir mit dem Ergebnis zufrieden? Und allein aus dieser Reflexion und dem Betrachten der Erfolge oder Misserfolge aus einer Distanz ergeben sich schon sehr, sehr wertvolle Impulse.
Erik Strauß, vielleicht auch bei einem gemeinsamen Frühstück, Mittagessen oder mal auf einen Kaffee nachmittags im Team sowas bequatschen, oder?
Ja, absolut. Ich finde allein schon, wenn man sich zusammenfindet und Leute die Einladung, die dann ja eine Person ausspricht, zu so einem Thema annehmen, ist ja ein Signal, dass irgendwas dran sein muss. Dass Neugier entweder da ist oder dass vielleicht auch ein gemeinsames Verständnis da ist. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, was Benjamin Nita mal gerade angesprochen hat, ist wirklich offen und transparent darüber zu reden, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, können wir uns verbessern. Und das ohne Vorwürfe zu machen, sondern einfach nur eine Beschreibung erstmal ganz neutral und dann gemeinschaftlich zu schauen, wie können wir es besser machen. Weil das ist unsere Erfahrung auch in vielen Projekten, dass die Menschen an sich alle wissen, können besser laufen und eigentlich auch die meisten Lust darauf haben, dass es besser läuft. Ja, und dann ist nur die Frage, wie können wir es gemeinschaftlich hinkriegen, dass wir auch eine gewisse Zeit durchhalten, bis wir an diesen Status quo dann erreicht haben, dass es wirklich besser läuft. Ja, insofern absolut.
Vielen Dank, Erik Strauß und Benjamin Niethammer, dass Sie heute ja so offen auch aus dem Nähkästchen geplaudert haben, auch was das Schreiben angeht. Erich Strauß, würden Sie sich noch was wünschen am Ende, was vielleicht im Mittelstand ankommen kann aus Ihrem Buch heraus?
Dass es immer eine Möglichkeit gibt, loszulegen und dass es wichtig ist, trotz allem Tatendrang, der häufig im Mittelstand da ist, einmal kurz innezuhalten, einmal kurz einen Schritt zurück, tief durchatmen, nochmal überlegen, die wichtigsten Menschen mitnehmen und dann erst Vollgas geben. Das ist, glaube ich, was ich mir häufig beim Mittelstand wünschen würde, nicht direkt loszulaufen.
Herr Niethammer, Sie haben natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Was würden Sie sich da wünschen, was aus Ihrem Buch ankommt bei den Menschen?
Eine Botschaft fände ich ganz gut, wenn die Unternehmen und die Verantwortlichen die Botschaft mitnehmen, dass Umsetzung keine Kunst ist, sondern ein Handwerk, das man auch methodisch machen kann, mit einer Methodik größere Erfolge hat.
Gerade im Handwerk vielleicht auch. Also viele mittelständische Unternehmen haben ja die Bücher voll, jede Menge zu tun, aber es lässt sich eben vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Und dann zeigt sich das am Ende auch auf dem Konto, finanziell und emotional, würde ich fast schon sagen, wenn das Team dann irgendwie runterläuft. Benjamin Niethammer und Erik Strauß, vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren hier in Campus Beats. Und wer neugierig geworden ist auf das Buch, alles Weitere findet ihr natürlich in den Shownotes. Einfach da nochmal reinklicken. Mein Name Andrea Peters. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Und an Sie beide. Tschüssi. Danke.
Ciao.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.